Heute bei Echtgeld TV ein Gespräch mit Jessica Schwarzer, wie sie mit LVMH A 750% plus gemacht hat bisher und etwas getan hat, was man eigentlich gar nicht tun soll, nämlich sich in eine Aktie zu verlieben. Danach sprechen wir über Amazon und ihre Erfahrungen mit diesem Titel in den späten 90ern. Da hatte sie diesen Titel schon, hat ihn verkauft und damit ist ihr Seitverkauf ein verhundertfacher entgangen. Außerdem Jessicas Lieblings-ETF, den wir hier bei Echtgeld TV schon mal hatten und ja, aus dessen Gespräch sich dann 5 verschiedene Alternativen aufgetan haben, in diesen ETF, in diese Grundlagenstrategie zu investieren. Es geht wie immer um echtes Geld, nicht um die Fakes. Herzlich willkommen bei Echtgeld TV und beim Disclaimer mit dem Chief Economist von Scalable, Christian Viröll.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und damit können wir jetzt loslegen und ich sage, hallo Jessica.
Hallo Tobias.
So, zum zweiten Mal heute bei Echtgeld TV zu Gast. Die andere Folge, die wir damals noch im ganz alten Büro vor über 6 Jahren aufgenommen haben, wahrscheinlich sogar 7 Jahren, möglicherweise knappe 8 Jahre, die war ja mit der legendären Messerszene, wo ich dann ein Messer fallen lassen aufgrund deines Buches, was du geschrieben hast zu Börsenweisheiten und wo Christian so gut simuliert hatte, dass ich dachte, ich hätte ihn wirklich getroffen.
Ich erinnere mich, greife niemals in ein fallendes Messer, ja.
Heute machen wir meine klassische Folge 7+3. Also wir beschäftigen uns einfach nochmal mit dir selber, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen aber eben auch so 3 Lieblingswerte, wo wir dann also 2 Aktien, eine dürfte die Leute, die dich kennen, nicht überraschen und einen ETF ein bisschen weitreichender besprechen, weil wir aus dem einen ETF im Grunde 5 ETFs gefunden haben, die es zu besprechen gilt. Aber wie bei 7+3 üblich, fangen wir ganz normal mit der Einstiegsfrage, mit der Dreierfrage an. Wer bist du, was machst du und was ist das Tolle an dem, was du machst?
Also, ich bin Jessica Schwarzer, Finanzjournalistin, Börsenbuchautorin, leidenschaftliche Aktionärin, womit ich den dritten Teil dann eigentlich schon mitbeantwortet habe. Also Börse ist meine ganz große Leidenschaft und die habe ich irgendwann dann mal zu meinem Beruf gemacht und es macht immer noch wahnsinnig viel Spaß. Also Finanzjournalistin mit großer Börsenleidenschaft und ich kann gar nicht genug kriegen von Börse und allem, was damit zu tun hat.
Aber wie hat es bei dir angefangen? Wie kam es, dass Börse in deinem Leben anfing, eine Rolle zu spielen?
Das ist ganz witzig. Ich habe als Kind irgendwie Geld immer schon faszinierend gefunden. Wahrscheinlich bin ich gierig, keine Ahnung, geldgierig. Ich habe als Kind wahnsinnig gerne gespart und ganz viel immer auf mein kleines rotes Sparbuch eingezahlt. War wahrscheinlich die Erste, die am 2.1. mit dem Sparbuch vor der Stadtsparkasse stand, um die Zinsen gut schreiben zu lassen. Meine Mutter hat mir dann irgendwann mal gesagt, Zinsen gibt's in unterschiedlicher Höhe und man kann da auch vergleichen. Und da hatte sie dann leider einiges zu tun, weil ich mit dem Fahrrad von Bank zu Bank unterwegs war und immer, wenn sich ein bisschen Geld angesammelt hatte, musste sie dann hinter mir her radeln und quasi für mich das Konto eröffnen. Also es waren dann teilweise auch so Sparbriefe und so Sachen. Ja, und sie hatte dann die Idee, lass uns mal die T-Aktie zeichnen. Das haben wir getan, beide, mit 2 verschiedenen Depots, jeder mit seinem eigenes. Und dann war meine Leidenschaft geweckt und dann ging ja damals das große Zocken am neuen Markt los und da war ich ganz vorne mit dabei.
Aber das heißt auch, dass die erste Aktie, die du quasi gekauft hast, dann die T-Aktie war, 1996.
So ist das, so ist das.
Okay, wie lange hast du die dann gehalten? Also wie ging die ganze Sache für dich aus? Weil für die Erstzeichner war es ja eine tolle Sache. Es ging eigentlich erstmal nur nach oben, bis dann die ominösen 103 Euro waren es, glaube ich, erreicht waren.
Ja, und dann hat es geknallt. Ich hatte sie nicht sehr lange. Ich habe leider die alten Unterlagen nicht mehr. Es waren ein paar Wochen oder ein paar Monate nur. Also ich war, glaube ich, so 20% im Plus und habe dann verkauft. Und mit dem Gewinn, den ich damals gemacht habe, habe ich dann AOL gekauft. Und da habe ich aus 424 Mark damals noch, ich glaube, 20.000 gemacht oder sowas. Also eine Riesensumme. Das wurde, ich habe da voll alles mitgenommen an den Gewinn, die es damals in dieser Internet-Bubble gab. Und dass ich ausgestiegen bin, rechtzeitig ausgestiegen bin, war totaler Zufall, weil ich zum Studieren nach Wien gegangen bin und einen Großteil meines Depots vorher leergeräumt habe. Und da habe ich gesagt, AOL, der Aktiengewinn, finanziert mir ein richtig großartiges Studium mit ganz viel Oper und Musikverein und Kaffeehäusern und was man da noch alles tun kann. Aber das war reines Glück, dass ich da mit einem hohen Gewinn rausgegangen bin.
Und du konntest natürlich dann auch noch, wenn du so eine Wegstrecke, das wird nicht in einem Jahr passiert sein, dann wirst du die AOL-Aktie länger als ein Jahr gehalten haben. Das war damals alles steuerfrei.
Die gute alte Spekulationsfrist von einem Jahr, ja, das war ein Traum. Das würde ich mir heute manchmal nochmal wünschen.
Na gut, bei Gold und bei Bitcoin und bei anderen Assets gibt es das ja noch. Also zumindest da ist es noch möglich. Ich habe das Ganze ja kürzlich gerade mit Gold dann einfach mal auch wirklich realisiert, um genau diese Steuerfreiheit einmal eingeloggt zu haben, solange sie noch da ist. Man kann ja nie wissen. Aber zurück zu dir. Was war die letzte Aktie, die du entweder geh- oder auch verkauft hast und warum?
Was war denn die letzte Aktie? Das ist eine gute Frage. Ich mache nicht mehr so besonders viel mit Einzelaktien, weil ich das Risiko zu hoch finde. Ich bin eher ein Fan mittlerweile von ETFs. Was habe ich denn als letztes gekauft? Das war keine Aktie. Ich habe jetzt in dem Kursrutsch Bitcoin-ETF nachgekauft, den ich aber auch noch nicht so lange hatte, also ein Jahr oder so. Das war meine letzte Order, die ich aufgegeben habe. Und ansonsten laufen immer meine Sparpläne. Und da tue ich dann nicht wirklich aktiv.
Und das machst du weiterhin so diszipliniert. Du hast es ja damals auch in der Sendung erklärt, dass du dann mal so gelegentliches Adjustieren auch vornimmst. Aber du sagst einfach nach dem Motto, ich kümmere mich dann nicht großartig drum. Hab so ein paar Einzelaktien vorlieben vielleicht. Aber ansonsten ETF, Pure Play und auf den Job.
Ja, das mache ich immer noch. Also ich habe ein Spielgeld-Depot, da wird manchmal ein bisschen gezockt, aber witzigerweise auch immer öfter mit Branchen-ETFs und weniger mit Einzelaktien, aber es sind ein paar drin. Und dann habe ich mein Depot für den langfristigen Vermögensaufbau und da setze ich das chancenorientierte Depot aus meinem Buch Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien, sorry für den Werbeblocker, Und wirklich ganz stur, da habe ich ganz klare Gewichtungen, 80% Aktien, 20% Anleihen und da laufen eben auch Sparpläne und da verrutschen natürlich die Gewichtungen im Laufe des Jahres, weil sich ja Aktien und Anleihen nicht gleich gut entwickeln oder gleich schlecht, das verrutscht halt immer und dann gehe ich wirklich einmal im Jahr hin, zwischen Weihnachten und Neujahr und mache ein Rebalancing. Und das versuche ich in der Regel über Zukäufe, also mit neuem Geld, was ich investiere, umzusetzen. Ich habe aber mittlerweile das Luxusproblem, nach vielen, vielen Jahren ist das Depot so groß geworden, dass das mit dem Rebalancing und den Zukäufen nicht in jedem Jahr geht. Also wenn du da auf einmal 20.000 oder 30.000 Euro reinstecken musst, in Anführungsstrichen, um dein Rebalancing über Zukäufe zu machen, das hat man vielleicht nicht jedes Jahr rumliegen, das Geld. Deswegen muss ich dann ab und zu auch mal ein paar Gewinner verkaufen, um die ein bisschen schlechter gelaufen sind, nachzukaufen.
Das würde uns direkt eigentlich zu einer Börsenweisheit bringen. An Gewinn mitnehmen ist noch nie jemand arm geworden. Aber bevor wir überhaupt auf das Thema Investmentweisheiten kommen, was ja bei dir ein latentes, aber vorab besprochenes Risiko beinhaltet, würde mich eine Sache noch interessieren, weil du hast eben so ein bisschen selber despektierlich gesagt, sorry für den Werbeblock, aber du bist ja nun mal Autorin. Und jetzt ist ja Weihnachten gar nicht mehr so weit weg. Und es könnte ja sein, dass hier ein paar Eltern zugucken, die sich überlegen, vielleicht wäre es ganz gut, wenn meine Kinder auch sich mal mit dem Thema Börse beschäftigen. Ich würde da ja beispielsweise dieses Comicbuch über Warren Buffett auch immer mit ans Herz legen, dass man sich mal mit dem Mann beschäftigt und zwar in einer Form, wie es für Teenager oder junge Twents vielleicht zugänglicher ist. Aber es gibt eben auch Jugendliche oder junge Erwachsene, die ihren Eltern vielleicht mal eine Lektüre mit anheimgehen wollen. Du hast ein paar Bücher geschrieben. Welches ist da dein eigenes Lieblingsbuch, wo du sagst, das ist für Börseneinsteiger das Bestgeeignete?
Also mein persönliches Lieblingsbuch hat noch gar nicht wirklich einen Titel. Das ist gerade beim Lektor, im Lektorat und erscheint erst im Januar oder Februar. Da geht es nochmal um Börsenpsychologie.
Da machen wir ein Follow-up.
Da machen wir Follow-up, super. Also ich würde sagen, erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien. Das aktuelle Buch ist für Anfänger genauso wie für Fortgeschrittene. Es werden sehr einfache ETF-Strategien und ein bisschen kompliziertere beschrieben. und was heißt kompliziert, ein bisschen ausgeklügelter. Also kompliziert ist es eigentlich auch nicht. Ich beschreibe da viele Bausteine, auf die man setzen kann, die man miteinander kombinieren kann. Und vor allen Dingen ist es mir eben wichtig, dass die Menschen mit Strategie an der Börse unterwegs sind. Denn ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich ehrlich bin, in den ersten Jahren an der Börse hatte ich eigentlich gar keine Strategie. Hauptsache viele Aktien und Hauptsache hohe Gewinne. Und ich habe mir weder über Branchengewichtung, war ja eh alles mit Tech in der Internetbubble, weder darüber Gedanken gemacht, noch über vielleicht die Höhe meiner Aktienquote überhaupt oder über Gewichtung einzelner Titel. Also ich glaube, das Sammelsurium, was viele von uns im Depot haben, da mal ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen Struktur reinzubringen, schadet, glaube ich, nie. Deswegen ist das Buch nicht nur für Anfänger, sondern auch für die Fortgeschrittenen. Und mancher Fortgeschrittene sollte es dringend lesen. Ich habe neulich mal für ein Wirtschaftsmagazin einen Depot-Test, also ein Depot mir angeschaut von einem Leser. Da habe ich auch gedacht, wow, kann man machen, muss man aber nicht.
Ja, das geht. Also ich hab im Moment eben auch das Gefühl, dass und ich kenne diese Phasen, wenn man besoffen ist vom eigenen Erfolg und irgendwann dann eben auch glaubt, weil das jahrelang gut geht, dass man nicht nur ein geiler Typ ist, sondern dass man wirklich verdammt geiler Typ ist und das eben mit der Outperformance immer total super hinbekommt so ohnehin der Größte ist. Und da waren die Jahre 2001 bis 2003 sehr heilsam, wo ich mich dann in der Tat auch auf die ja, Strukturierung von Portfolien, die ich in der Vermögensverwaltung ja selber ein paar Jahre gemacht hatte, rückbesandt habe. Und dann ging es eben auch relativ schnell finanziell wieder bergauf. Und das strategische Investieren ist dann in der Tat etwas, was nicht schadet. Und wildes Durcheinanderwerfen, teilweise eben auch von, und ich bin denen ja zugeneigt, diesen derivativen Strukturen. Aber wenn man in Hochvolatilitätsphasen dann auch weiterhin Optionsscheine kauft und sich dann wundert, wenn eine Vola irgendwann mal rausgeht und eine Performance dann etwas merkwürdig aussieht, dann trennt sich eben an den Stellen irgendwann auch die Spreu vom Weizen. Und das wird in den nächsten Wochen, Monaten aus meiner Sicht bei einigen Leuten passieren, die sich im Moment in der Tat für die Größten halten.
Ja, das glaube ich auch. Und mal so ein bisschen eine Struktur zu haben und vielleicht auch mal so ein Sicherheitspuffer zu haben oder eben ein Ruhekissen im Depot zu haben. Bei mir sind das super sichere Staats- und Unternehmensanleihen, auch über ETFs. Bei anderen mag es Gold sein. Das ist bei mir übrigens im Spielgelddepot das Gold. Ich habe Gold gekauft. Ich habe ja immer gesagt, niemals, aber ich habe es im Anfang Januar getan. Und es ist im Spielgelddepot, weil ich gierig war und gedacht habe, Mensch, der steigt und steigt und steigt. Ich will auch. Aber ich bin nicht überzeugt von Gold als sicherem Hafen. Da bin ich eher bei den Anleihen. Deswegen ist es im Spielgelddepot. Und ich möchte dann von der Überzeugung der anderen profitieren, die da ordentlich einsteigen. Aber es sind ja auch vor allem die Notenbanken und nicht die Privatanleger. Ja, aber ich erlaube mir ja schon auch ein wildes Sammelsurium. Aber das tue ich eben im Spielgelddepot mit geringeren Summen. Und da erlaube ich mir auch mal Gier und da wird mal ein bisschen gezockt, aber bei meinem langfristigen Vermögensaufbau mit den deutlich vergleichsweise größeren Summen, da verfolge ich wirklich stur eine Strategie und das hat sich ausgezahlt, das hat sich auch im Corona-Crash ausgezahlt, genau. Dass da nochmal ein bisschen ein Sicherheitspuffer drin war.
Letzte Exkursfrage, hast du im Corona-Crash nachgekauft?
Ja, und zwar war das ganz furchtbar, weil ich habe halt ganz klare Regeln, die eben auch in meinen Büchern stehen. Und das ist einmal dieses Rebalancing zwischen Weihnachten und Neujahr. Und wenn die Kurse mehr als 20% runtergehen, kaufe ich außerplanmäßig nach, wenn Geld auf dem Anlagekonto ist. Und dann saß ich da, habe hoch und runter berichtet für diverse Medien und Podcasts und alles Mögliche und hab nicht in mein Depot geguckt, weil ich dieses Drama nicht sehen wollte. Nur irgendwie wusste ich ja natürlich, was da passiert ist. Und ich meine, 80% Aktienquote, dass einen so ein Crash dann voll erwischt, ist auch klar. Und dann habe ich gesagt, gut, du musst dich aber jetzt mal an deine Regel halten und du hast Geld auf dem Konto, jetzt wird gekauft. Und dann habe ich für eine fünfstellige Summe nachgekauft. Nach 3 Wochen Crash und dann ging das ja eine Woche noch weiter.
Ja, genau.
Ich greife nie ein fallendes Messer und es hat sich ätzend angefühlt. Das Kaufen hat sich ätzend angefühlt und die Woche danach, weil du hast gerade die Jahre Anfang des Jahrtausends erwähnt. Ein Crash kann ja auch mal 3 Jahre dauern, bevor die Erholung dann wirklich kommt.
100%.
Und dann ging es aber wieder hoch und ich habe nur gedacht, yeah, alles richtig gemacht. Also stur an die Regeln gehalten und es hat sich ausgezahlt.
Ja, also ich sehe ja bei mir dann immer in so einen Phasen, da bin ich wirklich schwach. Deswegen ist für mich immer sehr wichtig, dass ich ohnehin abgesichert bin, wo mir so eine Crash-Phasen dann in der Regel überhaupt nichts ausmachen. Ich saß da relativ entspannt in der Tat am Strand Aber habe mich auch so ein bisschen stärker in die negativen Nachrichten gesühlt.
Wie genau hast du es an den Strand geschafft?
Ja, ich war in einer Karibik zu dem Zeitpunkt. Also okay. Mein Vater wurde 75. Mein Vater wurde 75 am 8. März 2020. Ach. Und wir sind am Morgen dieses Geburtstages, weil wir in den Geburtstag reingefeiert hatten, eben in die Karibik geflogen, waren in der Dominikanischen Republik. Und nach einer Woche war weltweiter Lockdown. Genau, also was ich beim Abflug natürlich überhaupt nicht, also in Berlin war ich noch derjenige, der den Leuten nicht die Hand gegeben habe, weil ich sage, dieses komische Virus, wer weiß und so weiter, wo die alle dachten, ich bin bescheuert. Ich mir auch wirklich ein bisschen bescheuert vorkam. Und eine Woche später war die Welt geschlossen. Und die Börsen aber nicht. Und von daher, also ich habe das dann in der Tat einfach verfolgt und war sehr froh, dass ich abgesichert war. Und
das bin ich halt nie. Ich mache das ja ganz langfristig mit meinen ETFs und breite Risikostreuung und verzichte auf Absicherung. Und das haut dir dann richtig rein, aber richtig.
Genau. Und das haben wir ja auch schon mal an verschiedenen Stellen, wahrscheinlich beide von Christian Röhl gehört, wenn er dann auch darüber erzählt, dass er 2008 so zu der Endphase der Steuermöglichkeiten intensiv eingestiegen ist und ja eine etwas längere Zeit auch durchstehen musste, nämlich bis in den März rein 2009, wo die Märkte einfach nur weitergefallen sind und weitergefallen sind und weitergefallen sind. Also okay. Bisschen Exkurs muss eben auch sein. Letzte Frage aus dem 7er Block, bevor wir auf die Lieblingsaktie, eine weitere Aktie und die ETF-Sammlung dann kommen. Und die ist in der Tat bei dir riskant, weil du Bücher darüber geschrieben hast, aber du hast gesagt, nee, es gibt eine. Was ist deine Lieblingsinvestmentweisheit und warum?
Also ich finde ganz toll einen Spruch von, jetzt weiß ich nicht, ob er Karl oder Paul Farkas heißt, das ist ein Kabarettist, also gar kein Börsianer. Der sagt, beim Denken ans Vermögen leidet oft das Denkvermögen. Man könnte als Benjamin Graham hinterherlegen, wenn ich noch einen zweiten darf, dass der größte Feind des Anlegers ihm jeden Morgen aus dem Spiegel entgegenschaut. Also diese Warnung vor der eigenen Psychologie und was man da für Fehler macht, wenn man sich von Gier und Angst leiten lässt.
Okay, dann danke bis hierhin. Und dann steigen wir direkt ein mit deiner, mit der ersten Aktie, die wir beim letzten Mal auch schon besprochen haben. Und wann immer man mit dir über Wertpapiere spricht, ist die LVMH-Aktie eigentlich nie weit. Also die ist in irgendeiner Form immer in der Nähe. Und ich hatte sie letzte Woche ohnehin im Depot-Update besprochen, weil sie im Oktober eben eine der Top-Performer-Aktien war mit knapp 20% Kursplus. Und wenn man sich das jetzt einfach mal anguckt, was die Aktie im letzten Monat dann gemacht hat in der rückblickenden Betrachtung, dann sind es jetzt eben die 20%, weil die Aktie eben ausgehend von vor einem Monat, wir nehmen auf, am 12. November um 13.45 Uhr, dann eben von 541 auf jetzt 650 gegangen ist und damit eben ganz ordentliches Plus erwirtschaftet hat.
An einem Tag um 14,5%, man sieht es da ja auch.
Ja, das war schön, ne? Da kamen die Zahlen dann raus und da war ja diese Überraschung dabei, dass man auf einmal zwar ein Mikro, aber immerhin wieder ein Wachstum erzielt hatte und vermelden konnte im dritten Quartal und damit hatten die Börsianer gar nicht so richtig gerechnet und in der Folgezeit sind ja auch die anderen Luxuswerte gegangen, aber auch hier, wenn wir jetzt mal einfach gucken, was sich seit dem 5.11. so tut, seit dem 5.11. dann 9% von unter 600 auf jetzt über 650 gegangen. Also da wieder eine ganz schöne Entwicklung. Bist du schon wieder bei der Verzehnfachung deines Investments angekommen oder noch darunter?
Nein, leider nicht. Also ich war ja letztes Jahr, Anfang des Jahres, irgendwann mal 1000% im Plus. Das habe ich auch noch nie geschafft. Ich habe jetzt gelernt von dir gerade vorhin im Vorgespräch, dass das gar kein Ten-Bagger ist, sondern schon viel besser. 900% wären der Ten-Bagger. Aber ich bin immerhin schon, ich war bis, glaube ich, 500% im Plus runtergestürzt. Das tut ein bisschen weh, auch wenn das immer noch eine schöne Rendite ist. Bin jetzt wieder bei 750% im Plus. Und ich muss ja sagen, es ist nicht nur meine Lieblingsaktie. Ich bin in diese Aktie total verliebt, in den ganzen Konzern. Ich liebe auch die Taschen. Also die Louis Vuitton-Taschen. Und ich würde sie auch niemals, glaube ich, verkaufen, was natürlich eigentlich Blödsinn ist, mal ein bisschen Gewinne mitzunehmen, wäre ja auch nicht schlecht, aber ich bin da leider verliebt, ist ja auch eine Börsenweisheit, verliebe dich nie in eine Aktie. Es ist passiert.
Auf der anderen Seite, ich finde immer, also auch eine große Position, LVMH kann man in irgendeiner Form auch immer so darstellen, das ist dann eben der große Luxusfonds, den man im Grunde genommen hat, weil es ist ja nicht so, dass es nur ein Unternehmen ist, die kaufen ja wirklich pausenlos dazu und Also da kann ich es auch verstehen, wenn man vielleicht auch von der eigenen Gewichtungsvorgabe mal so ein bisschen deutlicher abweicht und sagt, nee, das ist ja mein Luxusinvestment. Das ist ja nicht nur ein Aktieninvestment, damit decke ich den Sektor im Grunde genommen zu einem großen Teil ab, während du bei einer MS ja sehr, sehr viel spezifischer drin bist als bei anderen. Also von daher, also das kann ich komplett nachvollziehen. Guckst du dir das Unternehmen im Moment auch in irgendeiner Form fundamental an oder sagst du da eigentlich, nö, da gucke ich vielleicht mal hin, wenn sie besonders stark gefallen ist oder besonders stark gestiegen, ob mich das in irgendeiner Form triggert oder wie gehst du da vor?
Also ganz ehrlich, ich gucke mir keine Bilanzen an und lese die bis ins Detail durch und analysiere da vor mich hin. Ich bin da, also ich lese natürlich schon, was ich in der Presse zu LVMH sehe. Klar weiß man Luxusaktien, wenn es mal in China nicht läuft oder überhaupt mit dem Weltwirtschaftswachstum, ist das immer nicht so gut für Luxus. Für Luxusgüter. Der starke Euro, der schwache Dollar ist es ja eigentlich, also der starke Euro ist natürlich auch eine Last für einen europäischen Luxusgüterkonzern. Das sehe ich schon alles, aber ich steige da jetzt nicht ganz tief in die Zahlen ein. Das mache ich nicht.
Auf der anderen Seite kommen natürlich auch viele Amis im Moment sehr gerne nach Europa, sei es, weil sie vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe von den USA haben wollen, aber eben auch, weil der Dollar trotz allem noch einen sehr, sehr angenehmen Wechselkurs für sie hat. Zwar nicht mehr in den 1,0er Bereichen, aber die 1,15 und so weiter, die sind ja auch immer noch sehr, sehr auskömmlich für das, was man hier bekommen kann. Und also bei meinem letzten Paris-Besuch war die Amerikanerdichte schon auf einem anderen Level, als ich es da gemeinhin kenne. Und die Sachen von LVMH kann man ja lustigerweise auch in Paris und in anderen europäischen Städten kaufen. Was ich bei dem Unternehmen eben immer wieder hochgradig beeindruckend finde, ist, wenn ich mir gerade so diese Langfristigkeit, die wir bei der Zahlenübersicht sehen haben, ist diese Kontinuität in der Regel beim Umsatzwachstum jetzt mal auch so eine Schwächephase mitzuerleben, aber sich da auch klar zu machen, dass die Schwächephase bei dem Unternehmen bedeutet, dass der Umsatz mal von 86 auf jetzt TTM, Trading 12 Months, auf 82, knapp 83 Milliarden zurückgegangen ist. Also wir reden hier über 5,5 Milliarden und das ist dann im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen eine vernachlässigbare Krisensituation, wobei dann eben eins reinkommt und das ist in der Tat etwas, was bei Echtgeld TV ja verschiedentlich Thema war, die sehr, sehr hohe Bewertung, die es eben bei dem Titel auch zwischenzeitlich gab. Ich darf an den Höchstkurs im Jahre 2023 erinnern, als die Aktie jenseits der 900 kurz notierte. Und auch im Jahr 24 war es noch so, dass sie im 870er Bereich zu finden war, bevor es dann in 24 schon in Richtung Süden ging. Tiefstkurs 572. Und im Jahr 25 ging es dann runter bis auf 436. Ich hatte das in der letzten Woche schon mal nachgearbeitet. Ich kann ja hier nachgucken, wie eigentlich meine Käufe hier stattgefunden haben. Und hier war es eben so, zwei Käufe im September 23, als die Kurse schon nachgegeben hatten. Dann gab es halt eine zwischenzeitliche Kursentwicklung wieder nach oben. Aber hier vor allen Dingen auch im April dann nochmal nachgekauft, zu 496 Euro und damit die Position damals verdoppelt, die jetzt durch den Kursanstieg seit dem Depot-Update sich wieder 7% ins Plus bewegt hat. Jetzt notiert die Aktie bei 650 Euro in etwa und von daher eine ganz angenehme Situation.
Ich kann dir meinen Einstiegskurs übrigens gar nicht sagen, aber ich habe die Aktie bestimmt seit 18 Jahren, also schon richtig, richtig lang. Und da war sie dann richtig, richtig günstig im Vergleich zu heute.
Oh ja, 18 Jahre ist ein Haufen Zeug. Also da kann man ja immer, also da kann ich ja immer noch mal bei
verliebt.
Bei wie heißt es hier? Bei Guru Focus reingehen. Und da muss ich dann schon mal in die längere Ansicht reingehen, weil dann kann ich nämlich auch sagen, okay, wenn du sagst, vor 20 Jahren.
18 bis 20 Jahre müssen sein. Also ich bin ja eben 750% im Plus.
Ja, also da war die Aktie auch mal im Jahr 2008 unterhalb von 50 Euro. Da hast du offensichtlich nicht gekauft, weil dann wären es mehr als 750%, die du im Plus wärst. Aber gehen wir zurück auf das Unternehmen heute. Wir haben bei dem Titel eine Situation, dass dass offensichtlich Zuversicht zurückkehrt. Das sieht man in der Tat im Kurs. Und da ist natürlich dann in der Tat die nächste Frage, wann werden welche Bewertungshöhen wieder erreicht und welches Bewertungsniveau erscheint einem eigentlich angemessen? Im Moment ist eine Ist-KGV-Situation von 27 und ein Price-Sales-Ratio von 3,7. Und ihr könnt in den Unterlagen selber für euch durchgehen, an welchen Stellen ihr ein gewisses Wohlfühlgefühl habt oder an welchen Stellen sich möglicherweise auch mal ein Unwohlsein einstellt. Wichtig erscheint mir bei so einer Betrachtungsweise eben auch immer, dahin zu gucken, wo waren wir denn schon mal? Also in einem Jahr wie 2023, wo dieser Rekordumsatz von 86 Milliarden erzielt wurde, das war ja nicht alles, sondern es kam ja on top auch noch, dass die Umsatzrendite auf der Nettoebene bei 17,8 knapp 18% lag und dann eben Net Income ausgewiesen wurde von 14 Milliarden beziehungsweise in 23 dann waren es sogar 15 Milliarden. Ich habe eben in der falschen Spalte geguckt. Also in 23 waren es 15,1 Milliarden und der Gewinn pro Aktie damals betrug dann eben 31 Euro. Und wenn man jetzt auf die Schätzungen guckt, dann sind die Schätzungen für 25 eben bei 21 Euro. Für 27 sind sie 27 Euro. Das lässt sich sehr leicht merken. Und da kann man zumindest dran erkennen, dass da sowohl bei der Profitabilität noch eine ganze Menge an Luft ist, denn für 27 werden 88 Milliarden erwartet. Also die Analysten gehen im Moment davon aus, dass die Rentabilität im Vergleich zum Jahr 23 ein ganzes Stück geringer ist, weil im Jahr 23 ja der Gewinn pro Aktie auf diesen 31 Euro knapp lag. Also da ist dann schon auch noch eine gewisse Skepsis drin. Und das sind eben so Sachen, die sich auch wieder drehen können, die auch durch kommunikative Maßnahmen gedreht werden können, aber natürlich auch durch operative Ergebnisse dann vor allen Dingen auch bewiesenermaßen sich drehen können. Wie siehst du auf dem aktuellen Kursniveau das Unternehmen? Oder ist es auch so eine Situation, wo du sagst, ganz ehrlich, ich gucke da gar nicht großartig hin, das wird schon.
Ich bin noch verliebt. Ich gucke da natürlich nicht hin. Ich finde immer alles toll. Nein, aber jetzt im Ernst. Klar, Luxusaktien, das ist ja nicht nur eine LVMH, auch andere, die sind nicht günstig. Waren sie aber eigentlich auch nie. Und ich habe aber irgendwie doch immer noch dieses Gottvertrauen in diese Aktie und in dieses Unternehmen. Und du hast es vorhin schon gesagt, die kaufen ja auch ohne Ende zu, was da alles in den vergangenen Jahren dazugekommen ist. Ja, auch deutsche Unternehmen, ne? Rimowa haben sie gekauft, Kofferhersteller aus, ich glaube, in der Nähe von Köln sitzen die.
Und da mal gezeigt, was sie dann machen. Also ich meine, die Rimowa-Koffer sind ja quasi nicht mehr leistbar.
Boah, die haben die Preise hochgezogen, das ist unglaublich. Also ich habe mir letztes Jahr einen gekauft, den hat jetzt gerade Eurowings geschrottet, den kann ich jetzt reparieren lassen. Da habe ich aber fast die Tränen in den Augen gehabt, als der mit 3 Rollen vom Band kam. Das ist richtig teuer. Da lässt du einfach mal einen Urlaub eigentlich aus, um dir einen Koffer zu kaufen. Das ist so krass. Und die Läden sind voll. Und die Leute kommen dann mit den Koffern raus. Und das Gleiche ist ja bei Louis Vuitton. Ich hatte das vor ein paar Jahren mit einer Freundin, die wollte sich eine Tasche kaufen, die ich auch habe. Und dann sagt sie, boah, aber ich finde es schon teuer, über 1000 Euro für eine Tasche. Und dann habe ich gesagt, Quatsch, die kostet 500 oder 400 irgendwas. Dann habe ich auch meine alte Quittung gefunden. Ich hatte 7, 8 Jahre vorher da wirklich 400 irgendwas für bezahlt. Und sie sollte dann über 1000 für dieselbe Tasche zahlen. Also die ziehen ja an und es wird trotzdem gekauft. Da stehen trotzdem die Riesenschlangen vor der Tür. Und also das brummt einfach, das Business. Und selbst wenn es mal in den Zahlen nicht mehr so brummt und mal ein schwächeres Jahr ist, wie du es ja vorhin gesagt hast, verdienen die immer noch verdammt viel Geld. Also ich glaube, das ist so eine Branche und vor allen Dingen auch dieses Unternehmen, da sind einfach viele Investoren bereit, auch für zu zahlen und diese Bewertungen dann in Kauf zu nehmen. Und wir gehen ja eigentlich davon aus, dass die Weltwirtschaft wieder ein bisschen stärker anzieht und vor allen Dingen eben auch in Deutschland und Europa im nächsten Jahr Sonderkonjunktur durch hier unsere großen Konjunkturpakete. Also vielleicht hören die Deutschen dann auch mal auf, so wahnsinnig viel zu sparen und kaufen noch mehr Taschen und überhaupt weltweit. Die Nachfrage ist ja einfach da. Und das ist ja auch immer diese Geschichte in den Schwellenländern, in den Aufstrebenden, da wird die Mittelschicht immer größer und da sind ja auch, die Menschen wollen diese Luxusgüter auch haben. Also ich sehe da jetzt nicht den großen Einbruch. Klar, immer dann, wenn es in China ein bisschen schlechter läuft, dann läuft es auch für die Luxusaktien schlechter. Aber ich bin da absolut optimistisch. Keine Kaufempfehlung natürlich, aber ich bleib der Aktie treu.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist?
ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites. 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Ja, also von meiner Seite aus, ich bin da auch weiterhin relativ entspannt investiert mit dem Nachinvestment bei 500 und dem Durchschnittskurs von 600. Fühle ich mich sehr wohl, wenn ich die Fantasie mit einfließen lasse, dass die Aktie auch wieder locker auf eine 31 gehen kann beim Gewinn pro Aktie, ist das Thema KGV-Einstieg unter 20er KGV vollkommen in Ordnung. Und wenn es da wieder eine leichte Multiple Expansion gibt, dann ist es eben aus meiner Sicht bei einer 25 immer noch kein Problem. Darüber hinaus wäre es bei mir dann auch wieder so, dass ich sage, ja, also wenn es mehr als 25 ist, dann ist es vielleicht auch nicht mehr die Aktie, die man dann kaufen muss. Aber die Erfahrung der letzten 8 Jahre Echtgeld TV hat ja eins gezeigt, dass es gerade auch bei einer LVMH immer wieder Situationen gab, wo man diese Aktie auch im unteren Bandbreitenbereich einkaufen konnte. Und das haben wir jetzt eben wahrscheinlich gerade erlebt. Und ich gehe ein Stück weit davon aus, dass wir jetzt auch mal wieder die andere Seite in den nächsten 1-2 Jahren erleben werden, wo möglicherweise dann auch wieder mal ein KGV von jenseits der 30 draufsteht, weil man dann eben entsprechende Zuversicht auch in dieses wirkliche Wachstum, in stärkeres Umsatzwachstum und auch in stärkeres Margenwachstum legt.
Und weißt du, was das Schöne ist? Meine Gewinne, die sind ja sogar noch steuerfrei. Das kam ja auch noch aus Zeiten von vor der Abgeltungssteuer, als ich die gekauft habe. Das ist die letzte Position, die ich noch im Depot habe aus der Zeit. Also ich kann das auch wirklich ganz entspannt sehen bei Kursrücksetzern und so.
Ich bin eben wirklich gespannt, ob genau diese Sachen nicht irgendwann trotzdem wieder kassiert werden. Also ich habe da eine sehr, sehr hohe Skepsis gegenüber der Politik. Und im Grunde genommen auch gucke ich natürlich auch auf das Thema Haushaltslöcher und sage auch, naja, irgendein Tod muss man halt sterben. Und das muss man auch als Politiker tun, wenn man irgendwelche Steuermaßnahmen beschließt. Und ich hoffe eben, ich bin jetzt gespannt, wie die junge Gruppe in der Union sich gegen die Rentenpläne positioniert. Das wäre vielleicht auch für die jüngeren Konsumenten ganz schön. Dann bleibt neben der Möglichkeit, ein bisschen mehr Geld zu sparen bei schwächeren Rentenbeiträgen, auch der ein oder andere Euro vielleicht auch mal für eine Tasche, einen Koffer oder ein Schmuckstück aus dem Hause von LVMH übrig. Und wir machen jetzt weiter mit der zweiten Aktie, die du benannt hast in der Vorbereitung. Und da war ich dann ganz überrascht, dass die kam, nämlich Amazon. Wie kam es denn dazu?
Also ich habe ja einmal diese AOL-Geschichte, die ich vorhin schon erzählt habe, wo ich so tolle Gewinne gemacht habe. Und noch besser lief es eigentlich mit Amazon um die Jahrtausendwende, weil ich da einfach mehr investiert habe, nämlich nicht 424 Euro, sondern 5000 Mark. Und das ging dann auch so richtig schön ab. Da habe ich allerdings auch ein bisschen federn lassen müssen, weil die hatte ich nicht verkauft, bevor ich nach Wien ging. Aber das war so ein Ding, wo ich eigentlich wahnsinnig viel Gewinn gemacht habe, alles gut. Also ich habe die, glaube ich, für 50 oder 60.000 Euro die Position dann irgendwann verkauft, war aber vorher noch mal ein bisschen mehr im Plus, aber wie auch immer.
Weißt du, wann du sie gekauft hast? Also nee. Für die Zuschauer, was ich hier jetzt eingeblendet habe, ist die Ansicht von Guru Focus in der 30 Jahre rückwärtigen Ansicht.
Also es muss ja um die Jahrtausendwende, also ich hatte sie auf jeden Fall schon, als ich nach Wien ging, 98 oder 99, also irgendwie da muss es gewesen sein. Telekom ist 96 an die Börse gegangen und ich habe dann 97, 98 so wild gezockt.
Das ist natürlich extrem spannend, weil du damit er etwas auch bei der Amazon-Aktie erlebt hast, was du vorhin eben schon auch beschrieben hast, dass nämlich die Aktie ja von den umgerechnet, aus heutiger Perspektive, 2,68 Jahresendkurs 98, 3,81 Jahresendkurs 99, dass du da eben auch erlebt hast, wie diese Aktie dann im Tief auf umgerechnete 76 Cent zurückgefallen ist.
Unabhängig. Da war ich aber raus. Da war ich auf jeden Fall raus. Aber ich habe das also schon mit Gewinn, mit sehr hohen Gewinnen hingelegt. Aber
vor dem Platzen der Blase auch verkauft.
Ja, ich habe kurz davor, das war auch wieder so eine Glücksnummer. Und zwar habe ich immer Friedhelm Busch in der Telebörse gehört, der ja permanent zeterte, das ist eine Blase und das ist alles zu teuer und überhaupt. Und ich habe immer gedacht, der spinnt doch. Und dann habe ich aber gedacht, okay, das ist deine mit Abstand größte Position. Das kannst du ja mal, ich habe, glaube ich, nicht alles verkauft, aber fast alles. Und dadurch hatte ich den Gewinn halt gerettet, weil alles andere ist dann im Platzen der Blase, ja, du hast die Zahlen gerade genannt, geschreddert worden, was in meinem Depot war. Weil ich hatte ja fast nur Tech und Biotech. Alles, wo Internet drauf stand, hatte ich, glaube ich, im Depot. Und mich hat es ja komplett zerlegt damals. Aber ich habe
also überall, wo Action war, kann man sagen, Jessica war dabei.
So würde ich das sagen. Also bei EMTV war ich nicht dabei, aber bei ziemlich vielen anderen Mist. Und ich hatte auch diese ganzen Tech-Fonds, die man damals haben musste, den Biotech-Fonds, den Internet-Fonds, den was auch immer. Das war auch viel Deka und viel von diesen DAC-UI-Fonds, du erinnerst dich. Da gab es also, ich habe da richtig Geld geschreddert, Geld gelassen, aber ich bin aus dieser ganzen Börsenepisode, ich bin der Börse ja treu geblieben, aber aus dieser ganzen Episode mit einem hohen Plus doch noch rausgegangen, weil ich eben Amazon verkauft hatte. Und weil ich eben diese AOL vor meinem Wien-Trip verkauft hatte. Aber was ich eigentlich, warum ich die Aktie auch genannt habe, ich habe die halt wirklich verkauft, weil es immer mehr warnende Stimmen gibt, die werden doch niemals Geld verdienen. Ein Buchhändler im Internet, damals war es ja wirklich nur ein Buchhändler. Es war ja nichts anderes und die haben ja auch nur Geld verbrannt wie die Feuerwehr. Und da habe ich mich irgendwie verrückt machen lassen und habe verkauft. Und wenn ich mir den Chart angucke, wenn ich für immer drin geblieben wäre, oh mein Gott, das wäre ja so ein Traum gewesen. Weiß nicht, ob du ganz langfristig mal aufmachen kannst. Also das wäre halt schön gewesen, bin ich aber nicht. Aber ich gucke halt immer schon noch mal hin bei der Aktie. Das interessiert mich schon immer noch. Und vor allen Dingen, weil das ja auch einfach so eine Unternehmensentwicklung war. Das ist ja einfach krass, was die heute sind und was sie damals waren.
So, und da haben wir Ihnen hier mal den wirklich Langfristkurs von der Amazon-Aktie, beginnend im Jahr 97 mit einer Hochphase in umgerechnet $5. Und die $5 war natürlich ein ganz anderer Kurs damals, waren auch offensichtlich ganz andere Abstände mitunter zur 200-Tage-Linie, also gerade so im Bereich des, naja, es kann nicht weiter überraschen, des Ende 99, da war dann eben die vollkommene Übertreibungsphase. Und es löste sich im Grunde deswegen aus, weil die Aktie stagniert hat, zwar unter starken Schwankungen, aber in der Tat, was Jessica eben schon gesagt hat, selbst wenn man auf den $5 drin geblieben wäre, es sieht ja nur so ganz wenig aus, was die Aktie dann gestiegen ist, aber ihr kennt ja inzwischen die wirkliche Kraft von logarithmischen Charts.
Und es sind ja fast 30 Jahre einfach mal, ne?
Ne, und jetzt steht die Aktie eben bei 249, knapp 50 US-Dollar. Und damals war eben ihr Höchstkurs irgendwie so bei 6. Und man ist zu ganz anderen Kursen raus. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, natürlich hätte ich die Aktie da gekauft. Aber auch da waren ja unterschiedliche Stimmungsphasen drin. Und hier diese Tiefkurse im Bereich 2001 und so weiter, die sind eben schon besonders. Und wenn man dann die andere Seite wieder aufmacht und jetzt hier sieht, dass ihr die maximal mögliche Bandbreite der Anzeigen, nämlich Ende 2002 bis hinein ins Jahr 2025, nämlich auf der TTM-Ebene das Ganze seht, dann schiebe ich es noch ein bisschen zurecht, dass wir hier in der Tat auch den gesamten Umsatz, wie hat sich das entwickelt? Und es ist eben ein Unternehmen, was von unter 4 Milliarden US-Dollar kam und was jetzt in diesem Geschäftsjahr mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit oberhalb von 700 Milliarden US-Dollar, 715 werden geschätzt, Milliarden US-Dollar ankommen wird. Und während es damals noch den von Jessica auch schon erwähnten Verlust eben noch gab, weil es damals noch gar nicht so en vogue war, dass die Unternehmen Gewinne gemacht haben oder sie eben, das war ja diese klassische Amazon-Strategie, Gewinne niedrig zu halten und einfach alles, wo man positive Margen hatte, irgendwo anders reinzufeuern. Überall immer. In dem Moment, wo es positive Deckungsbeiträge gibt, scheiß was auf kurzfristige Gewinne. Verlänger sie, prolongiere sie, sorge dafür, dass das Ding ins Rollen kommt. Und naja, es kam ins Rollen.
Also ich, wenn du den Chart nochmal kurz einblendest, ich war ja ganz links unten irgendwann mal involviert. Ja. Ich glaube, ich habe in diesen ersten Turbulenzen dann verkauft, weil ich ja nicht zu meinem Höchstkurs damals verkauft hatte. Ja. Das muss also irgendwie, als der Crash schon losging. Ich habe aber trotzdem, ich glaube, meinen Einsatz verzehn- oder dreizehnfacht oder irgend sowas. Das war echt krass. Das hat sich gelohnt. Und dann habe ich natürlich in dem Kursrutsch gesagt, ja, alles richtig gemacht, super. Aber langfristig, wenn du dir das anguckst, ist es natürlich ein Drama, dass ich ausgestiegen bin. Ich hätte nachkaufen sollen.
Ich habe auch gar nicht mehr präsent. Und das sieht man ja hier auch. Und da zoome ich jetzt mal ein bisschen rein in diese Zeit, nämlich ins Jahr 99. Das war mir gar nicht mehr so klar, dass im Grunde schon im Januar 99 so ein offensichtlich erster Mega-Peak erreicht war, wo es ja dann gar nicht mehr großartig weiterging. Also der Kurs war hier schon irgendwie in einem Bereich von $4 umgerechnet, ist dann in der Spitze gestiegen auf, wo sind wir hier, auf ja 5,60 in der Spitze.
Irgendwo davor muss ich rausgegangen sein, genau.
Und man sieht eben auch hier unten, da wo der Abstand zur 200-Tage-Linie abgetragen wird, also die Peak Exurbance, wenn man so will, bei Amazon hat stattgefunden im Bereich Januar 99. Ja, aber klar, wenn man das so aus heutiger Sicht sieht, ne, man ahnt eben, wenn man hier anfängt, den Zoom-Out zu machen, man ahnt nicht unbedingt, was da so passiert. Und insbesondere, weil es eben auch total harmlos aussieht, wenn man so einen logarithmischen Chart sieht. Aber da ist eben eine Wahnsinnsstrecke hinter sich gebracht
worden. Die Geschichte dieses Unternehmens ist einfach auch Wahnsinn, ne? Vom Online-Buchhändler und wie du ja gerade schon gesagt hast, die haben immer nur investiert und kamen immer neue Geschäftsfelder dazu.
Das ist auch so ein Zufallsprodukt, wie AWS ja am Anfang war. Ne? Also am Anfang habt ihr mal nur gesagt, nach dem Motto, okay, wir haben ohnehin sehr viel, das wird nicht voll genutzt, das können wir ja ein bisschen vermieten. Gucken wir mal, was da passiert. Also vielleicht haben sie es nicht ganz so einfältig gesagt, wie ich es jetzt gerade formuliert habe. Aber
wahrscheinlich nicht.
Auch das ist ja etwas, was irgendwann dazugekommen ist. Und da ging es dann eben auch los. Und also ich habe das Unternehmen ewig nicht verstanden. Ewigkeiten nicht verstanden, was da passiert, und bin dann eben glücklicherweise irgendwie mal in verschiedenen Tranchen eingestiegen. Aber es war eben trotzdem die Aktie, die nicht als erste gegenüber der Alphabet die 3-Billionen-Marke durchbrochen hat, sondern das war die Alphabet, weswegen Christian seinen Champagner bekommen hat und ich damit natürlich unglaublich daran gearbeitet habe, dass du deinen Tenberger wieder kriegst, nämlich im Wesentlichen bis auf eine Flasche Produkte von LVMH gekauft habe.
Aber ich habe es ja zum Glück immer noch im Depot, weil dadurch, dass es ja die größten Unternehmen nach Börsenkapitalisierung der Welt sind, sind sie natürlich in einigen meiner ETFs drin. Also ich habe noch genug Amazon und Microsoft und Nvidia und Co. im Depot. Aber so eine Einzelposition Amazon, die man schon sehr lange gehalten hätte, wäre schon nett gewesen.
Ja, das stimmt. Auf der aktuellen Basis. Also gucken wir mal ein bisschen in den Zahlensalat, in den aktuellen Zahlensalat wieder rein und sehen da eben diese eben schon dargestellten 691 Milliarden, wo man jetzt angekommen ist, wo das Unternehmen, und vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch daran, dass ich irgendwann mal bei einer 5% Marge gesagt habe, das nächste Ziel ist jetzt irgendwann mal so 7,5-8%. Jetzt sind sie bei 11% angekommen. Ich habe mir noch keine längeren Gedanken darüber gemacht, welche Margenniveaus eigentlich möglich sind, weil da die Geschäftsbereiche jetzt einfach zu unterschiedlich sind. Also mittlerweile ist ja dieses Thema AWS so eine riesige Größe geworden, dass man hier schon mal die Frage stellen muss, inwieweit es dann nicht irgendwann doch mal sinnvoll ist, eine Trennung hier zumindest dergestalt vorzunehmen, dass Amazon sehr gerne Kunde bei AWS bleiben kann, was sie ja im internen Bereich auf jeden Fall sind, aber vielleicht es hier mal Sinn macht, diese zwei Einheiten zumindest. Ich habe ja früher auch ganz gerne von den Media Services gesprochen, wenn es um Prime Services ging, aber das klassische Amazon-Geschäft von mir aus auch mit den Prime Services im Medienbereich drin lassen, aber zumindest dieses AWS-Geschäft hier raustrennen, wäre, glaube ich, auch nochmal ein massiver Katalysator für die Aktie und würde gerade bei diesem Bewertungsboom auch dafür sorgen, dass die Aktionäre vermutlich sehr, sehr zufrieden in ihre Depots gucken, wo dann auf einmal zwei Aktien, nämlich die Amazon-Aktie und die AWS-Aktie notierten, fangen auch beide mit an, dass Amazon Web Services heißt, das ist ganz praktisch. Aber wie stehst du aktuell auf Basis der Werte, die wir sehen und auch der Wachstumserwartungen, die in das Unternehmen im Moment rein projiziert werden, zu einem Investment in Amazon?
Also ich glaube, man sollte unbedingt bei Amazon investiert sein. Ich bin es, wie gesagt, über zahlreiche ETFs oder nicht zahlreich, über mehrere ETFs. Ich könnte mich auch dafür erwärmen, dass man vielleicht eine Einzelposition noch aufbaut und bei einem Kursrücksetzer mal zugreift, wenn denn mal einer wieder passiert. Warum nicht? Die Bewertungen sind natürlich einfach sportlich bei den ganzen Tech-Unternehmen. Aber auch da ist wie bei den Luxusunternehmen, wird das scheinbar gezahlt. Wobei Fun Fact ist ja, dass Amazon gar kein IT- oder Software- oder Internetkonzern ist, sondern bei den Indizes, wenn es um die Branchen geht, wird die Aktie ja dem Konsumgüterbereich zugeordnet, was ich mittlerweile immer weniger verstehen kann, gerade auch vor dem Hintergrund dessen, was du gerade noch eben erzählt hast. Da ist ja schon doch mehr Tech drin mittlerweile als Konsum.
Ja. Also was ich mir hier so angucke, sind dann ja trotz allem immer ganz gerne die KGV-Werte. Das Ganze wird ja unglaublich intensiv begleitet durch eine fantastische Margenausweitung. Und wenn man die Projektionen beim Gewinn pro Aktie $7, $8, knapp $10 bezogen auf 25, 26 und 27 mal nimmt, heißt es eben nichts anderes, als dass eine Amazon-Aktie im Moment mit einem 27er KGV von 25 in etwa notiert. Und da sage ich dann, ja, das ist natürlich ein ordentliches Preislevel und natürlich müssen auch diese 27er KGVs in irgendeiner Form mal erwirtschaftet werden. Aber es wirkt zumindest nicht ganz so krass hochgejazzt wie der eine oder andere Wert, wo wir ganz andere Multiples haben. Erschwerend ist für mich in der Tat dieses Thema, dass man eben die Geschäftsbereiche nicht so richtig einschätzen kann. Also eigentlich würde man natürlich gerne in diesem AWS-Bereich einfach mal so ein bisschen intensiver rumfieseln. Aber wenn ich das richtig sehe, also so detailliert sind dann die Auswertungen doch nicht. Man kann sich zwar ein bisschen ableiten, aber detailliert genug sind sie aus meiner Sicht nicht. Da würde es auch für Aktionäre sicherlich ganz sinnvoll sein, etwas zu haben, was man mit mehr Einblick ganz gut beschreibt. Also für mich im Moment kein Kauf. Ich fühle mich mit dem Investment, was ich da habe, auch wenn es nicht bei Echtgeld TV ist, sehr, sehr wohl. Gehe davon aus, dass sie die 3 Billionen dann doch irgendwann überspringen. Dann trinke ich mit Christian wahrscheinlich die nächste Flasche Champagner. Und dann gucken wir da mal einfach weiter. Aber ein unbedingter Kauf ist es in dieser insgesamt trotzdem hochgejazzten Tech-Phase eher nicht. Da ist diese Variante über deine ETFs dann im Zweifel zwar einfach das Beruhigende, weil da kann man ja mal sagen, naja, ich kann ja gar nicht aktiv handeln. Das kommt dann eben mit dem ETF-Kauf einfach so mit dazu. Und apropos ETFs, da sind wir jetzt nämlich genau angekommen, denn als drittes Wertpapier hat Jessica ihren, nennen wir es mal, Lieblings-ETF mitgebracht und hatte mir bei der WhatsApp-Verabredung, die wir vorgenommen haben, einfach gesagt, MSCI World Quality. So, das habe ich dann eingegeben. Und auf einmal habe ich 5 ETFs gesehen. Es ist natürlich relativ klar, wir haben ja verschiedene Faktorsendungen auch gemacht, dass sie hier an dieser Stelle mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit, und so war es dann auch, in der Tat die Klassiker aus dem MSCI World Quality Bereich meint. Und da gibt es 2 ETFs, die unterscheiden sich eigentlich gar nicht, außer dass der eine von iShares ist und der andere von Xtrackers. Die kosten das Gleiche, die haben beide über, in dem Fall, einmal 2 und einmal 3,5 Milliarden Euro drin. Die sind bei der Performance extrem gleich. Wir haben uns das angeguckt. Der eine, nämlich der iShares, hat eben ein sogenanntes optimiertes Sampling. Und bei den Xtrackers ist es eben so, dass da das wirkliche Pure Play Erfolg, die vollständige Replikation, beide sind thesaurierend. Und dann ist es am Ende eben einfach eine Vorliebe. Was willst du haben? Willst du iShares? Weil möglicherweise BlackRock-Aktionär oder als DWS-Aktionär würde man eher den X-Trackers kaufen. Die Protagonisten, die eine vollständige Replikation befürworten, die sind dann auch eher beim X-Trackers. Die sagen, sie wollen vor allen Dingen das wirkliche Dickschiff da haben, die sind beim iShares. Und das ist eine persönliche Vorliebe, wo ihr ja gerne mal sagen könnt, warum ihr beispielsweise iShares oder auch X-Trackers bevorzugt. Dazu gerne mehr in den Kommentaren. Welchen hast du denn, Jessica?
Ich habe den X-Trackers und es gab zu dem Zeitpunkt, aber es hat sich auch nicht geändert, auch genau nur 2 von diesen Pure MSCI World Quality ETFs. Und ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich für den einen und nicht für den anderen entschieden hat. Normalerweise schaue ich vor allem auf die Kosten. Tesorierend, wie du gesagt hast, sind beide. Ich möchte, wenn möglich, tesorierende ETFs im Depot haben, weil langfristiger Vermögensaufbau, Zinseszinseffekt und so weiter. Dann schaue ich eben auf die Kosten. Und es kann aber auch sein, dass ich schon so viele iShares-ETFs ausgewählt hatte, dass es deswegen der X-Trackers war. Ich kann es dir nicht sagen, es ist fast 10 Jahre her.
Es ist ja wirklich auch, wir haben es in der Vorbereitung für uns rausgearbeitet und ich kann es hier gerne auch nochmal, ich glaube, ich habe es beim iShares dann entsprechend auch mal eingetragen bei dem Chart. Wir haben mit reingenommen hier zu dem iShares, haben wir den X-Trackers genommen. Wir sehen hier einen 5-Jahres-Vergleich 76,09 zu 76,48. Also der X-Trackers ist minimal besser. Und jetzt, ich klicke mal ein paar Sachen einfach durch, um zu gucken, ist das eigentlich bei allen Betrachtungszeiträumen so? Mal auf die Year-to-Date-Variante, da ist jetzt der iShares 0,02% besser, also vernachlässigbar. Und hier ist der längst verfügbare Zeitraum. Der längst verfügbare Zeitraum, der beginnt am 3.10. Am 3.10., das ist ja ein schönes Datum. Am 3.10.2014. Und was wir hier an dem Chart sehen können, ist, dass der iShares in dieser Zeit 239,66% zugenommen hat und der X-Trackers 238,89. Und da sage ich einfach, das ist vollkommen egal. Geht nach eurer Vorliebe, weil diese Differenz in der Performance, das kann an einem ungünstig oder minimal günstiger gewählten Schlusskurs dann liegen oder Schlusskurseintrag. Das kann an einem Kurs, der jetzt gerade festgestellt wurde, liegen, dass der besser ist. Es sollte für euch vollkommen egal sein, wenn ihr euch für diesen ETF entscheidet. Zum Vergleich ist der MSCI World auch noch mit dabei, der in der Gesamtzeit jetzt ein Tick besser ist. Aber Jessica, wir gehen vielleicht einfach mal auf die Gründe ein, warum du dich für diesen ETF entschieden hast und eben genau nicht für den Klassiker, für Deutschlands ETF-Liebling, den MSCI World, sondern warum du noch diesen Zusatzfaktor Qualität drin haben wolltest.
Das geht im Prinzip auf Andreas Beck, den wir beide gut kennen vom Institut für Vermögensaufbau früher, auch den Schaffer des Portfolio-ETFs, den Erfinder, zurück. Mit dem habe ich Musterdepots entwickelt für ein früheres Buch und die sind ja jetzt auch im aktuellen Buch wieder drin. Und da ist eben dieses Faktor-Investing ein großes Thema gewesen und ich setze eben auf den Faktor Qualität, auf den Faktor Dividende, auf den Faktor Size, was ja übersetzt Größe heißen würde. Es ist aber genau das Gegenteil. Es sind die kleinen Unternehmen, die Small and Mid-Caps. Und so ist das gekommen. Ich habe dann, als das Buch fertig war, gedacht, Mensch, jetzt hast du da irgendwie 200 Seiten zugeschrieben. Jetzt musst du es auch machen. Das ist ja sonst nicht glaubwürdig. Und dann habe ich mein Depot wirklich umgebaut. Und da flog dann wirklich auch der MSCI World raus. Für den MSCI World Quality und die anderen Bausteine. Und so ist das gekommen. Und ich finde dieses Qualitätsmerkmal, mir leuchtet das auch total ein. Das ist ja quasi nochmal gefiltert, der MSCI World. Ich weiß gar nicht auswendig, wie viele Werte da drin sind. 400, 600, irgendwas?
Hier sind es im Quality, werden hier jetzt gerade 298 angegeben beim iShares. Beim X-Tracker sind 299. Also sagen wir mal 300 dürfte der realistische Wert sein.
Okay, dann sind es 300.
Genau, ausgehend von einem Gesamtuniversum, das der iShares hat, den wir hier ja dann auch kurz sehen können und anzeigen können, 1319. Also da wird dann eben schon gesiebt. Und dieses
Aber das ist auch weniger geworden. Ne? Früher war im MSCI World nämlich auch mal 1600 Werte. Das ist weniger geworden. Und jetzt eben dann logischerweise auch in dem anderen. Und gesiebt wird, du hast das Wort gerade ja schon gesagt, eben nach Qualitätskriterien. Das sind Unternehmen mit qualitativ hochwertiger Bilanz und da wird dann eben auf Dinge geschaut, wie die Eigenkapitalrendite, der Verschuldungsgrad, die Gewinnstabilität und es sind im Prinzip, es gibt ja auch diese Burggraben-ETFs, wo also Unternehmen, die einen Burggraben haben und bessere Wettbewerbssituationen drin sind, das kommt dem Konzept auch relativ nah und mich überzeugt es total und er entwickelt sich auch immer ein klitzekleines bisschen besser als der MSCI World. Vor allen Dingen in Krisenjahren sieht man das besonders. Also hier im Jahr 2020 mit dem Corona-Crash ist der MSCI World, ja witzigerweise, der DAX war ja auch leicht im Plus. Ne? Wir sehen immer alle diesen Crash und oh Gott, aber der MSCI World ist da mit einem Plus von 16,5% über die Zielgerade gegangen. Ich gucke hier gerade zur Seite aufs Factsheet von MSCI und beim MSCI World Quality waren es 22,7% plus. Und das habe ich wirklich auch gesehen im Corona-Crash, dass der vor allen Dingen in dem Crash weniger stark verloren hat, weil man eben einfach davon ausgeht, dass qualitativ hochwertige Unternehmen eben Krisen besser vertragen können, verkraften können und im Zweifelsfall dann eben auch eher sich schneller wieder erholen. Es ist aber auch so, dass in sehr guten Börsenjahren manchmal der MSCI World dann besser ist, der breitere Index. Es muss aber nicht so sein. Also wir haben jetzt 2023 ein sehr gutes Jahr erlebt. MSCI World Quality knapp 33%, MSCI World nur in Anführungsstrichen knapp 25%. Also man hat so eine kleine, mal größer, mal weniger groß, aber man hat eine kleine Überrendite. Das ist langfristig auch nicht so viel. Ich habe ja noch die Zahlen annualisiert für 10 Jahre. Da ist der MSCI World Quality bei 14,9 und der MSCI World bei 14,7. Das ist jetzt nicht so extrem viel, aber es ist eben ein weniger volatiler Index. Und es soll dann bei meiner extrem hohen Aktienquote von 80% ein bisschen Ruhe ins Depot bringen. Und der MSCI World macht von meinem Gesamtdepot 15% auch aus. Also ist auch eine der größeren Positionen.
Okay, also was ich an dem Ganzen spannend fand, ist, dass ich mal wieder quasi gezwungen war, mir Sachen anders anzugucken und endlich auch mal wieder in die Faktoren reingezogen wurde. Ich bin ja großer Fan von dem Size Factor und natürlich auch von Value. Quality war mir in der Tat immer eins, nämlich ein Stück weit zu teuer. Und da war jetzt eine Sache, die ganz spannend ist. Wenn ihr bei Just ETF in die Beschreibung reingeht, dann wird euch auch gesagt, dass dieser ETF MSCI World Quality ETF den MSCI World Sector Neutral Quality Index nachbildet. Also klingt schon mal ein bisschen anders. Und da ist dann ganz überraschend gewesen, für mich zumindest, dass die MSCI-Seite mittlerweile gar nicht mehr so auf Abwehr getrimmt ist, wie sie es früher mal war. Also ich bin jetzt mehr oder weniger zufällig, ich wollte es mal ausprobieren, da raufgegangen. Und stelle auf einmal fest, dass man da sehr komfortabel eben genau diesen MSCI World Sector Neutral Quality Index findet. Und man findet auch ganz interessante Informationen. Man sieht nämlich zum Beispiel, dass das Price-Earnings-Ratio, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, in diesem Qualitätsindex bei 25 liegt. Das Forward-KGV bei 22,33. Und natürlich legen wir jetzt mal den MSCI World direkt daneben und sehen, dass der MSCI World interessanterweise einen Tick günstiger bewertet ist. Dass ich das mal sage, hätte ich auch nicht so richtig erwartet. Und auch schön, ihr könnt in die Composition reingehen. Das machen wir jetzt bei beiden ETFs. Scrollen noch ein bisschen, dass es vergleichbar ist. Können da in die Top 10 Unternehmen reingucken. Auch mit einer sehr, sehr hohen Aktualität. 31.10.25. Wo wir dann eben wenig überraschend das von Jessica schon angesprochene Phänomen haben. Sie hat zwar keine Amazon-Aktien, aber irgendwie dann eben doch, auch wenn die Aktie hier jetzt gerade in den Top 10 nicht auftaucht, ist sie dann zumindest im MSCI World mit 2,84% vertreten. Und da sieht man auch ganz schnell, dass es wirklich ein paar Unterschiede gibt. Also zum Beispiel eine Höhergewichtung von Nvidia, eine Höhergewichtung 6% zu 5% von Apple, eine Höhergewichtung von Microsoft 5,3 zu 4,5. Aber eine Amazon ist beispielsweise nicht dabei, weil sie offensichtlich irgendwelchen Sachen nicht gehört.
Ja, oder auf den Plätzen dahinter kommt, ne? Das kann natürlich auch sein.
Ein Alphabet ist mit insgesamt 4,8% gewichtet. Im MSCI World ist sie mit 3,7% gewichtet. Also da gibt es ein paar Unterschiede. Und auch der US-Anteil ist unterschiedlich. Beim MSCI World für mich abschreckende 73% knapp. Ja. Und beim MSCI Quality World oder World Quality knappe 78%. Damit wird es für mich natürlich schwierig, aber das macht ja gar nichts. Du wirst ja insgesamt auch im Portfolio dann auch nicht so aufgestellt sein, dass du einen Anteil in den USA hast von 75%, oder?
Ich habe das neulich nochmal geguckt. Ich habe jetzt nach der letzten Kursbewegung nicht mehr geschaut, aber vor ein paar Wochen, da waren es, glaube ich, etwas über 40% USA.
Gleichst du es aktiv an?
Nein, das sind ja meine knallharten Faktor-ETFs, die ich einmal im Jahr rebalance. Und da sind zum Beispiel 20% Emerging Markets. Das lief jetzt mal eine Zeit lang nicht gut, jetzt läuft's wieder. Ich muss spicken, ich kann mir das immer nicht merken, ehrlich gesagt. Dann habe ich also 15% die Qualität, 20% Nebenwerte und die decke ich über jeweils 10% in einen ETF auf europäische Nebenwerte und 10% ein ETF auf den Russell 2000, also die amerikanischen Nebenwerte. Dadurch wird natürlich dann irgendwann dieser US-Anteil, ne, geringer. Dann Value-Aktien habe ich auch mit 10% drin. Das ist dann auch wieder ein Faktor-ETF auf den MSCI World Value. Und Dividendentitel 15%, wo ich auch auf Dividenden-Aristokraten setze. Und da ist eben auch der Europaanteil viel höher und nicht mehr so ein fetter US-Anteil. Und das hast du ja auch festgestellt. Es gibt ja auch eine Dividendenvariante von dem MSCI World Quality. Da ist es ja ähnlich. Da rutscht der US-Anteil ja dann auch gleich deutlich runter, weil die Amerikaner oder die amerikanischen Unternehmen eher einen stärkeren Fokus auf Aktienrückkäufe haben und nicht so stark auf die Dividenden, findet man dann im Zweifel weniger Dividendenaristokraten im US-Raum.
Genau. Und das war in der Tat nach Vorbereitung das Überraschende, dass sich zu diesem MSCI World Quality auch noch der MSCI World Quality Dividend Advanced ETF gesellt hat. Den gibt es von iShares in zwei Varianten, nämlich einmal in einer ausschüttenden und einmal in einer akkumulierenden. Und der ausschüttende, der ist der offensichtlich deutlich beliebtere. Fondsvolumen erreicht hier schon über 1 Milliarde, während die akkumulierende Variante bei 200 Millionen ist. Also ist auch viel Geld.
Es liegt ja vielleicht auch an den 3 Jahren, die der erste älter ist, ne? Da sammelt es natürlich in den 3 Jahren noch einiges an Geld dann ein. Ne?
Das kann sein, das wobei stimmt. Da ja auch viel institutionelles Geld bei ist. Und ich gehe mal davon aus, dass die da noch umswitchen würden. Aber hier ist es eben eine Geschichte. Das können wir uns eben auch angucken. Und ihr habt ja die Zahlen eben schon gehört. Und die Zahlen von dem Dividenden-ETF auf Basis des World Quality sind eben bedeutend andere. Hier ist das Kursgewinnverhältnis nicht mehr nahe der 25, sondern näher an der 15, bei 16,7. Das Forward KGV ist unter 15, bei 14,8. Und das sind eben schon so Sachen, wo ich sage, okay, das ist spannend, das ist ein schönes Learning hier aus der Sendung. Auch die Zusammenstellung ist, nennen wir es mal, Tobi geeigneter. Mit 52,6% ist der US-Anteil deutlich niedriger. Die US-Unternehmen sind ja gern Dividendenzahler, also von daher kann das jetzt auch nicht komplett überraschen, insbesondere auch bei der zugrunde liegenden Grundgesamtheit. Aber USA sinkt eben ein ganzes Stück, während Japan, Schweiz und Frankreich mit 8, 7 und 6% deutlich höher gewichtet sind als das, was wir eben zum Beispiel beim MSCI World hatten. Da ist Japan mit 5,5 dabei. Die Schweiz ist gar nicht zu sehen. Frankreich mit 2,6. Und beim Quality ist es eben so, dass auch da die Schweiz mit 3,3, Japan 2,6 deutlich niedrige Gewichte sind. Klar, ich meine, in dem Moment, wo die USA knapp 78% haben, bleibt ja auch nicht mehr so viel übrig, wo man noch investieren könnte. Aber das ist ein spannendes Produkt hier in der ausschüttenden Variante. Und was ich hier mal anzeige, also in der ganz langfristigen Betrachtung, die mit der Auflegung zum 12.06.2017 losgeht, ist es so, dass der Dividenden-ETF einigermaßen deutlich hinter dem MSCI World Quality hinterherhängt. Wir haben hier eine Gesamtperformance von 99% zu 147%, aber das ist ja dann auch immer eine Geschichte von Zeiträumen. Und wenn man jetzt mal den 5-Jahres-Zeitraum nimmt, liegen die beiden Produkte quasi 1:1 beieinander. 76,25 zu 76,48, also wieder gleiches Thema. Kann man auch unter dem Gesichtspunkt Glück oder Pech bei den Schlusskursen oder Einstiegskursen berechnen. Und wenn man sich die Year-to-Date-Variante mal anschaut, dann ist es so, dass in diesem Jahr der World Quality Dividend besser abschneidet mit 8% als der MSCI World Quality. So, und da könnt ihr euch einfach selber überlegen, wollt ihr in einer solchen Phase, wenn ihr euch für einen eventuellen ETF entscheidet oder euren Sparplan entsprechend macht, wollt ihr da lieber die etwas preiswertere Variante des qualitativen Ansatzes haben, wo dann eben Technologieunternehmen nicht den Stellenwert haben, sage ich und finde an erster Stelle mit 4% eine Nvidia gewichtet und mit 2,7% eine Apple. Aber das ist eben trotzdem ein deutlicher Unterschied zu dem, was im MSCI World Quality Pure Play drin ist. Und das sind eben dann die Unterschiede, um die es vor allen Dingen auch außerhalb der Top 10 Werte ankommt. Hier also ein interessanter, breiter Strauß an Möglichkeiten, bei der es noch abschließend zu bemerken gibt, dass Xtracker sich auch noch was überlegt hat in dem Bereich. Und weil das bei euch in der Regel immer nicht so gut ankommt, können wir das einigermaßen kurz halten. Da gibt es auch eine ESG-Variante von. wo dann der MSCI World Quality Low Carbon SRI Screen Select Index, also extrem einfach zu merken, nachgebildet wird mit dem Titel MSCI World Quality ESG. Wer sich für den interessiert, der kann sich in ein Konglomerat mit 119 bereits investierten Millionen Euro begeben. Die Kosten sind die gleichen und Informationen gibt es dazu natürlich A auf der Website von Just ETFs, ansonsten natürlich auch von Xtrackers. Und da guckt ihr dann im Zweifelsfall selber nochmal ein bisschen nach, wie ihr das Ganze macht. Denn Jessica, aus meiner Sicht sind wir jetzt mit dem, was wir hier heute aufnehmen wollten, durch, oder?
Ich würde sagen, ja.
Gut. Und dann bleibt mir zum Abschluss sowohl dir als auch euch nur noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt natürlich investiert, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und das war es fast aus Berlin. Denn bei Steve Jobs ist es ja immer so, es gibt immer dieses One More Thing. Und dieses One More Thing gibt es ausnahmsweise auch heute. Und zwar deswegen, weil Jessica morgen bei einer Veranstaltung nicht dabei sein kann, wo sie todsicher sehr gerne eigentlich dabei wäre. Und das ist die 24. Verleihung der Zertifikate Awards, wo wir jetzt mal einen kleinen Einschub machen. Denn Jessica war in einer Kategorie nominiert, die sich Finfluencer des Jahres nennt. Da waren auch noch ein paar andere nominiert und wir haben da eine Publikumsabstimmung durchgeführt in meiner anderen Firma, die nennt sich DZB Media. Und bei dieser Publikumsabstimmung gab es natürlich auch Ergebnisse. Und es ist ja immer so, wenn man dann Leute hat, die auf so einem Treppchen erscheinen, dann möchte man das ihnen ja irgendwie mitteilen. Und jetzt kann ich das morgen auf der Veranstaltung gar nicht tun, aber wir können zumindest mal hier ein paar Sachen auch sagen. Finfluencer des Jahres war die Nominierungskategorie, die wir zum zweiten Mal vergeben haben. An der Stelle herzliche Grüße an Lars Erichsen. Wir müssen da übrigens auch noch eine Sendung zusammen machen. Die hatten wir uns seit längerem vorgenommen, aber zugegebenermaßen, das lag da auch ein Stück an mir, dass es bisher nicht stattgefunden hat. Wir hatten einige an Finfluencern nominiert. Und zwar Finfluencer, so wie wir es sehen. Weil Finfluencer sind Menschen, die über Finanzen reden und die Menschen Finanzen näher bringen. Das können Leute sein wie ein Helmut Jonen, wie eine Lisa Osada, wie ein Alex Fischer, ein Patrick Kirchberger, eine Dani Partum, die primär in diesen sozialen Netzwerken stattfinden. Michael Flender wäre vielleicht auch noch gut zu nennen. Matthias Schmidt, der mit seiner Facebook-Gruppe ganz, ganz tolle Arbeit leistet und mit dem demnächst auch wieder drei Sendungen kommen. Aber es gibt eben auch noch andere. Und die haben auch Einfluss. Jessica schreibt beispielsweise Bücher. Holger Czepitz, der auch nominiert war, ist primär als Journalist und mit einem richtig beeindruckenden Twitter-Account unterwegs, auch wenn es jetzt X heißt. So, diese waren nominiert. Und wozu wir jetzt kommen, sind die Top 3, die eigentlich erst morgen bekannt gegeben werden. Aber wir haben ja keine andere Möglichkeit, weil Jessica morgen, wenn wir unsere Veranstaltung stattfinden lassen, dummerweise eine Moderation hat und gar nicht in Berlin sein kann. Von daher machen wir es ja einfach mal so, dass ihr jetzt einen Tag verspätet, denn jetzt ist ja mindestens Freitag, wir hier mal kurz bekannt geben, wer eigentlich die drei Erstplatzierten sind. Und es sind auf Platz 3 Holger Czepitz mit 10,8% Anteil, sind auf Platz 2. Michael Flender mit 11,8% Anteil. Naja, und wer gewonnen hat, das ahnt ihr jetzt schon, weil sonst müsste ich den Teil ja nicht machen. Mit 12,2% auf Platz 1 Jessica Schwarzer.
Wow, ich freue mich.
An dieser Stelle kann ich jetzt endlich mal die Trophäe, die ganze Zeit hier vor mir steht, damit ich es bloß nicht vergesse, in die Kamera halten. Herzlichen Glückwunsch, zweiter Finfluencer des Jahres. Der geht natürlich an dich raus. Mal gucken, wie schnell er da ist. Den Karton haben wir schon. Ein bisschen was an Dreingaben kommt auch noch mit in das Paket.
Ich freue mich riesig. Vielen lieben Dank. Vor allen Dingen an alle, die abgestimmt haben.
Genau, das waren in der Tat eine ganze Menge. Wir hatten insgesamt über 14.000 gültige Teilnahmen, wo Leute mehrfach auch gestimmt haben. Man musste ja auch mehr als eine Stimme pro Kategorie abgeben. Also von daher hier ein sehr, sehr deutlicher Sieg auch und eine sehr, sehr deutliche Top-Gruppe. Also natürlich, Michael Flender, Jessica, ist jetzt kein gigantischer Abstand, aber es ist eben ein Abstand. Und von daher, Herzlichen Glückwunsch dazu. Und natürlich für dich jetzt ja auch noch neben der Freude die Möglichkeit, in irgendeiner Form Mami, Papi oder wem auch immer zu danken.
Ich danke allen, die für mich abgestimmt haben. Und ich weiß, der Börsenstammtisch Düsseldorf war da auch ziemlich rege. Da ging es auch in der WhatsApp-Gruppe nämlich mehrmals um diese Abstimmung. Und deswegen danke an alle, die mir ihre Stimme gegeben haben. Und ich hoffe, ich werde den Titel mit Anstand, Ehre und allem, was so dazugehört, füllen und tragen. Dankeschön.
Und vor allen Dingen würde ich mich freuen, wenn du dann nächstes Jahr in Berlin bei der nächsten Verleihung der Zertifikate Awards mit dabei bist und dann auch mal in dieser Runde dann eine entsprechende Würdigung von den Leuten bekommst, die dann da sind und dich vielleicht im normalen Jahr dann nicht sehen. An dieser Stelle sage ich danke, Jessica, für deine Zeit, auch für die für das kurzfristige Möglichmachen, wo du ja nicht wusstest, worum es dann mir unter anderem auch ging, denn
bin ich auch wirklich nicht drauf gekommen.
Denn bei der Veranstaltung wollte ich dann schon in irgendeiner Form was haben, was wir zeigen können. Und apropos Veranstaltung, denn das spielen wir ja auf der Veranstaltung ab. Da geht's jetzt weiter mit Luisa, mit Freddy und mit mir. Und euch sage ich an dieser Stelle, wenn euch das mehr interessiert, www.zertifikateawards.de, da findet ihr alle Preisträger. Und jetzt aber wirklich. Tschüss aus Berlin.